Einen gesegneten Sabbat darf ich euch wünschen. Ich möchte mich vielleicht noch mal kurz vorstellen für alle, die gestern Abend nicht da waren. Mein Name ist Chris Vogel. Ich komme aus der Nähe von Darmstadt, aus einem kleinen Ort, der nennt sich Zwingenberg an der Bergstraße. Vielleicht haben einige von euch schon mal davon gehört. Das ist der älteste Ort dort an der Bergstraße. Ganz in der Nähe von der Stimme der Hoffnung, die in Alsbach-Hähnlein ist. Das ist das nächste Dorf. Dort bin ich tätig zurzeit im Bibelstudieninstitut. Ihr kennt das vielleicht, das ist der Ort, wo Bibelkurse produziert werden, die dann Leute machen können. Das läuft sowohl über Internet inzwischen als auch per Post. Ich bin dort für den Norden Deutschlands zuständig, also für die Vereinigungen Niedersachsen, Bremen und Hansa. Das heißt, alle Leute aus diesen Vereinigungen, die sich dort anmelden bei unserem Institut, die betreue ich, wenn sie einen solchen Kurs oder auch mehrere bei uns absolvieren. Ich mache das momentan zu 60% aus dem einfachen Grund, weil ich nebenher noch gerade dabei bin, meine Doktorarbeit zu beenden im Bereich Altes Testament. Ich habe viele Jahre in Amerika gelebt, an der Andrews-Universität. Dort studiert und meinen PhD im Alten Testament absolviert und bin jetzt mit der Dissertation fast am Ende. Das ist ein sehr, sehr langes Projekt gewesen. Jeder, der so etwas schon mal gemacht hat, der weiß, wovon ich rede. Bin sehr dankbar, dass ich inzwischen fast am Ende bin und hoffe, diese Doktorarbeit in den nächsten Wochen oder Monaten verteidigen zu können und das dann auch tatsächlich abschließen zu können. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ich habe es gestern Abend schon erwähnt. Es ist das zweite Mal schon in diesem Jahr, dass ich in Detmold bin und auch das zweite Mal überhaupt. Ich war bereits im Februar, glaube ich, war ich schon mal hier, als das Care-Wochenende hier war. Ihr habt es schon mitbekommen, ich bin ein guter Freund von Vincent. Wir haben in den letzten Monaten sehr viel zusammengearbeitet, auch was das Care-Konzept angeht, auch das Thema Bibelstudium da mit hinein zu integrieren. Von dem her freue ich mich, dass ich wieder zurückkehren kann hier an diesen Ort und dass wir gemeinsam heute Morgen das Wort Gottes studieren können. Er will Fußballspieler werden. Die Sportzeitungen in Südkorea sind bereits auf ihn aufmerksam geworden. 20 Jahre, schnell, geschickt am Ball, torgefährlich. Hat die Unimannschaft zur Meisterschaft geführt. Es sieht gut aus. Es winkt die große Karriere. Eines Tages nach dem Training spürt er Schmerzen im Knie. Wahrscheinlich die Belastung, denkt er sich, das wird schon wieder. Aber die Schmerzen lassen nicht nach. Er muss sich zum ersten Mal mitten im Spiel auswechseln lassen. Der Arzt schaut sich das Knie an. Er entdeckt 2, 3 ganz kleine weißgraue Flecken unterhalb der Kniescheibe. Er macht einen Hautabstrich. 2 Tage später die niederschmetternde Diagnose. Es ist Lepra. Sie müssen sich sofort in Behandlung begeben. Am besten gleich auf die Lepra-Insel Sorokto. Warten Sie nicht zu lange. Verabschieden Sie sich von Ihrer Familie. Kommen Sie in 3 Tagen wieder. Ich werde alles in die Wege leiten. Fünf Tage später wartet der Arzt immer noch. Der junge Mann ist spurlos verschwunden. Niemand weiß, wo er ist. Erst Monate später findet ihn seine Mutter auf der Lepra-Insel. Sie wartet auf ihn im Besuchszimmer. Er kommt auf Krücken. Eine dunkle Sonnenbrille verdeckt die Augen. Mein Sohn! Sie will ihn umarmen, aber er wehrt ab. Mutter, nein! Geh weg! Ich habe Lepra. Was willst du? Warum bist du gekommen? Du bist mein Sohn! Aber schau mich doch an, Mutter. Hier steht nicht mehr der Sohn, den du kennst. Langsam nimmt er die Brille ab. Schau doch an, wie entstellt ich bin. Schau an, wie hässlich ich bin. Ein Krüppel. Schau dir doch die Kranken hier auf dieser Insel an. Für unsere Familien sind wir doch so gut wie gestorben. Alle empfinden Abscheu vor uns. Alle empfinden nur Abscheu vor uns. Lade euch ein, die Bibel zur Hand zu nehmen und mit mir aufzuschlagen das Matthäusevangelium. Matthäus Kapitel 8. Matthäus Kapitel 8, die Verse 1 bis 4. Ja, die Zeit ist eine andere und auch die Krankheit wahrscheinlich nicht genau die gleiche. Und doch ähneln sich die Schicksale. Denn auch der Mensch, der uns hier in den ersten vier Versen von Matthäus 8 begegnet, wird Ziele und Träume gehabt haben. Auch dieser Mensch wird sich sein Leben anders vorgestellt haben. Auch er hat die Familie, die Freunde und das gesamte normale Leben hinter sich gelassen. Ein Ausgestoßener, ein Verachteter, unrein. Aber die Geschichte beginnt nicht mit ihm. Sie beginnt mit Jesus. Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. Wir springen hier mitten hinein in dieses Buch, mitten hinein in die Geschichte, die Matthäus seit Kapitel 1 dieses Evangeliums erzählt. Aber Matthäus lässt es nicht zu, dass wir einfach so mitten hineinspringen. Er macht sofort deutlich, dass wir uns hier in einer größeren Geschichte befinden, denn bereits der erste Satz knüpft an das, was vorher war. An den Berg, auf den er, nämlich Jesus, am Anfang von Kapitel 5 hinaufgestiegen ist und auf dem er soeben in den Kapiteln 5 bis 7 die wahrscheinlich bemerkenswerteste und zugleich radikalste Predigt aller Zeiten gehalten hat. Aber jetzt ist die Predigt vorbei. Der letzte Satz verklungen. Und Jesus ist auf dem Weg hinab. Hinab vom Berg, hinab vom Höhepunkt, hinab von dieser Predigt, wo er das Ideal des Reiches Gottes versucht hat, den Menschen aufzuzeigen. Hinab ins Tal, hinab in die Niederungen, hinab in den Alltag. Die Geschichte beginnt mit einem Jesus, der herabgekommen ist, der nicht auf dem Berg geblieben ist, sondern der hinuntergekommen ist. Umringt von einer großen Menge. Denn die Menschen sind beeindruckt. Die Menschen sind beeindruckt. Nie haben sie jemand so predigen gehört. Am Ende von Kapitel 7, Vers 28, und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hatte. Und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Die Menschen sind beeindruckt. Hunderte, vielleicht sogar Tausende sind herbeigekommen, weil sie bei diesem Jesus sein wollen, weil sie ihm nahe sein wollen. Weil sie merken, dieser Mann, der hat irgendwas, der ist anders. Jesus, der Mann der Stunde, der neue Hoffnungsträger, der die Massen elektrisiert. Und mitten hinein in das Staunen und in die Aufbruchsstimmung platzt Vers 2. Die Kamera, die gerade noch eben diese beeindruckende Szene eingefangen hat, schwenkt um. Und siehe, und dieses Wort siehe ist in der Bibel vergleichbar mit einem Ausrufezeichen. Schau her und siehe, ein Aussätziger kam heran. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich nachvollziehen können, was hier passiert. Wir haben gerade eben gelesen, dass Jesus umgeben ist von Menschenmassen. Und da kommt ein Aussätziger. Das wäre ungefähr so, wie wenn dieser Raum vollgestopft wäre mit Menschen. Die ganzen Bänke besetzt, am Rand stehen die Leute, alle drängen sich und plötzlich kommt zur Tür herein einer, der gesellschaftlich geächtet ist, der gefürchtet und verachtet ist, weil er an einer hoch ansteckenden, todbringenden Krankheit leidet und der jeden, mit dem er in Berührung bringt, augenblicklich verunreinigt. Das ist Aussatz. Die schlimmste und gefürchtetste Krankheit der damaligen Zeit. Und was noch dazu kommt für die Juden, ein klares Signal dafür, dass dieser Mensch von Gott gestraft war. Der Aussatz war ein Symbol für Sünde. Und das bedeutet, dass das, was hier passiert in diesem Vers 2, dass das, was dieser Mensch hier macht, nämlich dass er kommt, unfassbar mutig ist. Denn es ist davon auszugehen, dass viele in dieser Menge nicht besonders erfreut darüber gewesen sein werden, dass er kommt. Dass es sich womöglich durchaus das eine oder andere hat anhören müssen. Was willst du hier? Geh weg! Willst du uns alle verunreinigen? Der Mensch kommt. Er kommt. Vielleicht kommt er sehr langsam. Vielleicht kommt er nur sehr beschwerlich. Aber er kommt. Er kommt zu Jesus. Manchmal ist es nicht leicht, zu Jesus zu kommen. Manchmal kann es sogar richtig hart sein. Was werden die anderen sagen? Zu diesem Jesus? Du beschäftigst dich mit diesem Jesus? Du willst zu diesem Jesus gehen? Im Ernst? Oder die andere Tour? Du willst zu Jesus? Ausgerechnet du? Mit deiner Vergangenheit? Mit dem, was du wieder getan hast? Du willst zu Jesus? Der Aussätzige kommt. Mögen die anderen sagen und denken, was sie wollen. Er kommt. Aber ist euch aufgefallen, er kommt nicht nur, Vers 2, und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder. Wirft sich nieder. Das ist das, was Menschen in der Bibel tun, wenn sie jemandem begegnen, der einen wesentlich höheren Rang hat als sie selbst. Was sie tun, wenn sie einem Herrscher, einem König begegnen. Was sie tun, wenn sie Gott begegnen. Werfen sich nieder. Und es ist nicht von ungefähr, dass das griechische Wort, was hier verwendet wird, auch mit anbeten übersetzt werden kann. Viele sind gekommen an diesem Tag. Viele sind da. In der Nähe von Jesus. Viele sind beeindruckt. Einer kommt und wirft sich nieder. Einer hat erkannt, wer dieser Jesus wirklich ist. Nämlich, dass er der König dieses Reiches ist, von dem er gerade gesprochen hat. Und dieser eine, der kommt und sich niederwirft, das ist ein Aussätziger. Das ist der Ausgestoßene, der Unreine, der Verachtete. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Herr, wenn du willst. Dieser Mensch sagt nicht: wenn du kannst, dann heile mich bitte. Er zweifelt nicht, dass Jesus kann. Er glaubt, dass Jesus Macht hat. Die eine Frage, die ihn beschäftigt, ist, ob Jesus diese Macht für ihn einsetzen will. Für ihn. Und wir sagen: natürlich will Jesus. Natürlich will er. Und wir vergessen, wie oft genau diese Frage uns quält. Herr, willst du? Willst du mich reinigen? Willst du mir vergeben? Und der Teufel kommt und sagt: Schau dich doch an. Schau dich doch an, du Sünder. Was du dir da wieder geleistet hast. Und du willst zu Jesus kommen, wo du zum 50.000. Mal an genau der gleichen Stelle versagt hast? Du willst zu Jesus kommen? Du glaubst, dass Gott dir vergeben will? Vielleicht später mal, vielleicht später mal, aber nicht jetzt, ganz sicher nicht jetzt. Herr, wenn du willst. Versteht ihr, es ist die Frage nach dem Gottesbild. Es ist die Frage, was ist das für ein Gott, zu dem wir da kommen? Einer, der die Strichliste führt, Und er sagt, naja, fällt mir schon schwer. Wenn es unbedingt sein muss, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Vers 3. Und er streckte die Hand aus. Und es ist so einfach, da drüber zu lesen, denn wir wollen ja weiter, wir wollen ja schnell, schnell zur Heilung, die Heilung. Aber Matthäus lässt uns nicht so schnell zur Heilung. Weil er möchte, dass wir über diese ausgestreckte Hand nachdenken. Und wenn wir das tun und ins Alte Testament gehen und uns das anschauen, dann stellen wir fest, dieses Ausstrecken der Hand, das ist eine sehr bedeutsame Bewegung. Wenn die Hand ausgestreckt wird, dann passiert etwas. Im Positiven oder Negativen. Und das ist ja heute noch genauso. Wenn die Hand ausgestreckt wird, dann kann das positiv sein oder es kann negativ sein. Es kann für den anderen sein oder gegen ihn gerichtet sein. Mose streckt die Hand aus. Plagen fallen auf Ägypten. Mose streckt die Hand aus. Das Wasser des Meeres teilt sich. Jakob streckt die Hand aus, bereit, seine Enkel zu segnen. Abraham streckt die Hand aus, bereit, den eigenen Sohn zu töten. Und vor allem, Gott streckt die Hand aus und führt sein Volk aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei in Ägypten. Mit erhobener Hand, mit ausgestreckter Hand, mit ausgestrecktem Arm habe ich euch herausgeführt. Die ausgestreckte Hand bedeutet Macht und sie bedeutet Gericht. Und er streckte die Hand aus. Wir wollen schnell weiter, aber Matthäus lässt uns nicht so schnell weiter, denn er möchte, dass wir das Drama dieses Augenblickes nachvollziehen, dass wir es erleben. Da kniet ein Mensch im Staub vor Jesus und sagt zu ihm, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und die Frage dieser Geschichte ist, wie wird Jesus reagieren? Was wird er tun? Wie wird der Richterspruch ausfallen? Und vor allem, wird er ihn anfassen? Einen Aussätzigen? Einen Unreinen? Berühren? Und er streckte die Hand aus. Und rührte ihn an. Es ist vielleicht das erste Mal in Jahren oder Jahrzehnten, dass dieser Mensch berührt wird. Dass er eine menschliche Hand auf seinem Körper spürt. Jesus berührt ihn. Gott berührt den Menschen. Gott kommt dem Menschen nahe. So wie ganz am Anfang, als es keine Trennung gab zwischen Gott und dem Menschen. Bevor die Sünde in die Welt kam, die eine Trennung gebracht hat, die so weit geht, dass Gott an einem Berg im Alten Testament sagt, sagt dem Volk Mose, dass sie nicht zu nahe kommen sollen, damit ihr nicht sterbt. Aber hier, an einem anderen Berg, hat Gott durch Jesus Christus eine Möglichkeit gefunden, um dem Menschen wieder nahe zu sein. Und die Berührung bringt nicht Tod, sondern Leben und Heilung. Und er streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach: Ich will. Und ihr Lieben, wenn ihr alles an dieser Predigt vergesst, dann vergesst das eine nicht. Jesus will. Er will uns reinigen. Das ist der Gott, dem wir dienen. Das ist der Gott, zu dem wir kommen. Ein Gott, der uns heilen und reinigen will. Der darauf wartet, dass wir kommen. Und ich möchte dich heute Morgen einladen. Wenn du es nicht schon getan hast, dann komm zu diesem Jesus. Dann komm zu ihm. Und lass dich reinigen. Er will. Er will. Und er streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Sogleich. Es mag Sachen geben, um die wir bitten, wo wir lange auf eine Antwort warten müssen. Aber wir dürfen wissen, wenn wir zu Jesus kommen und um Reinigung bitten, dass dieses Gebet immer sofort erhört wird. Und an diesem Punkt könnte die Geschichte vorbei sein. Ein Kranker ist zu Jesus gekommen, hat ihn um Heilung gebeten. Jesus hat gesagt: Ich will. Der Kranke ist geheilt worden. Ende der Geschichte. Und die Geschichte ist nicht vorbei. Jesus lässt ihn nicht einfach so gehen. Vers 4. Und Jesus spricht zu ihm: Siehe, sage es niemandem. Das ist ein merkwürdiger Befehl. Eine merkwürdige Sache. Da kommt dieser Jesus zu diesem Mann, zu diesem Menschen, der gerade eben von einer furchtbaren Krankheit geheilt wurde, an der er vielleicht jahrzehntelang erkrankt war. Und er sagt allen Ernstes zu ihm: Sage es niemandem. Rede mit niemandem darüber. Warum? Warum? Es gibt ganz verschiedene Gründe, aber einer ist ganz sicher der: Dass es eine Einladung an diesen Menschen ist, ihm zu vertrauen. Wenn es euch aufgefallen, wie er ihn angeredet hat, wie dieser Mensch Jesus angeredet hat? Er hat gesagt: Herr. Und im unmittelbaren Zusammenhang, nämlich am Ende dieser Bergpredigt, die direkt vor dieser Geschichte kommt, da redet Jesus von denen, die sagen: Herr, Herr. Aber die nicht tun den Willen des Vaters. Und dann erzählt er am Ende diese Geschichte von den zwei Männern, die ein Haus bauen. Was ist der Unterschied? Beide hören, aber nur einer tut. Und Und die große Frage am Ende dieser Geschichte ist, dieser Mensch hat Jesus als seinen Herrn bezeichnet und ist von ihm geheilt worden. Ist er bereit, ihm zu vertrauen? Ist er bereit, ihn wirklich als seinen Herrn zu akzeptieren? Zu tun, was er sagt? Aber das ist ja noch nicht alles, was Jesus sagt. Siehe, sage es niemandem, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bring die Gabe dar, die Mose angeordnet hat. Warum? Ganz einfach, weil das laut dem Alten Testament der offizielle Weg war, um wieder ganz in die Gesellschaft aufgenommen zu werden. Um vor allem deutlich zu machen, dieser Mensch ist tatsächlich gereinigt. Mit anderen Worten, Jesus ist kein Spielverderber, versteht ihr? Er ist keiner, der dem Mann die Freude nehmen will über seine Heilung. Sondern er sagt zu ihm, vergeude keine Zeit. Warte nicht. Erzähle es nicht überall herum. Sondern geh sofort und lass es bestätigen, damit niemand kommen kann und sagen kann, aber das zählt nicht. Dieser Jesus, wissen wir nicht so genau. Zeige dich dem Priester und bring die Gabe dar, die Mose angeordnet hat. Tu das Gesetz. Halte dich an das Gesetz. Nicht um gereinigt zu werden, sondern als Reaktion auf die Tatsache, dass du gereinigt worden bist. Tu, was das Gesetz sagt. Und dann sagt Jesus noch etwas. Ihnen zum Zeugnis. Der gerade eben gesagt hat, sage es niemandem, sagt jetzt, gib Zeugnis. Gib Zeugnis. Aber nicht, indem du einfach drüber redest, sondern indem du das tust, was das Gesetz sagt. Indem du dich dem Priester zeigst. Was glaubt ihr, ihr Lieben, wie oft dieser Priester in seinem Leben es erlebt hatte, dass tatsächlich jemand vom Aussatz gereinigt worden war? Versteht ihr? Das ist ein Zeugnis. Nämlich das Zeugnis lautet, Heilung ist möglich. Reinigung vom Aussatz ist möglich. Aber wie? Bring die Gabe, die Mose angeordnet hat. Was ist das für eine Gabe? Wisst ihr das? Wenn wir ins Alte Testament gehen, in 3. Mose 14, wo das genau beschrieben wird, dann finden wir dort zwei Rituale. Das erste, zwei Vögel werden gebracht. Der eine wird geschlachtet. Und dann wird der lebende Vogel in das Blut des toten Vogels getaucht. Und der Gereinigte wird besprengt mit dem Blut. Und dann wird der lebende Vogel freigelassen. Und das Zweite, und vielleicht ist es gerade dieses Zweite, was Jesus hier meint, weil dort steht explizit, das ist das, was der Geheilte selber bringen soll. Es sind verschiedene Dinge, unter anderem ein Lamm, das geschlachtet wird. Und dann wird das Blut dieses Lammes genommen und es wird dem Geheilten auf sein rechtes Ohrläppchen und auf seinen rechten Daumen und auf seine rechte Fußzehe heraufgetan, geschmiert. Und es gibt durchaus Unterschiede zwischen diesen beiden Ritualen, aber eines haben sie beide gemeinsam. Nämlich, dass das Blut des unschuldigen Opfers auf den übertragen wird, der geheilt ist. Und wir müssen keine hochstudierten Theologen sein, um das zu verstehen, was hier symbolisiert wird. Dass es hier um die tiefere Ebene geht. Nämlich darum, dass wahre Heilung dass wahre Reinigung nur möglich ist durch das Blut des unschuldigen Opfers, das gebracht wurde. Und das ist das Zeugnis. Das ist das Zeugnis, das dieser Mensch geben soll. Nämlich, dass dieser Jesus nicht in erster Linie gekommen ist, um Menschen vom Aussatz zu befreien. Ja, das hat er auch getan. Aber dass dieser Jesus vor allem gekommen ist, um Menschen vom Aussatz der Sünde zu befreien. Und das ist es, was dieser Mensch weitergeben soll. Das ist das Zeugnis, das er geben soll. Heilung ist möglich. Reinigung ist möglich durch das Blut des stellvertretenden Opfers. Und dann ist die Geschichte vorbei. Und wir sagen, Herr Matthäus, wie ist es ausgegangen? Was ist passiert? Hat er das gemacht? Ist er hingegangen? Und Matthäus schweigt. Und ich glaube, er tut es ganz bewusst, um uns als Leser mit hineinzuholen in diese Geschichte und um uns die Frage zu stellen, was hätten wir getan? Wären wir bereit gewesen, diesem Jesus zu vertrauen? Wären wir bereit gewesen zu gehen, dieses Zeugnis zu geben? Denn wenn es bis jetzt noch nicht deutlich geworden ist, diese Geschichte ist unsere Geschichte. Das ist unsere Geschichte. Die Geschichte von sündigen Menschen. Und alle, die das noch nicht glauben wollen oder die es verdrängen wollen oder wegrationalisieren wollen, die lade ich ein, nochmal die Predigt zu lesen, die davor kam. Selig sind die Sanftmütigen. Selig sind die reinen Herzens sind. Selig sind die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Ihr habt gehört, du sollst nicht morden. Ich aber sage euch, wer seinem Bruder zürnt, der hat Mord begangen. Ihr habt gehört, du sollst nicht Ehe brechen, aber ich sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat mir die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, richtet nicht. Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen. Und wir hören die Worte Jesu und wenn wir wirklich ehrlich sind, dann müssen wir sagen, nein, so sind wir nicht. Und Matthäus sagt genau. Aber jetzt lies weiter, denn direkt nach dieser Predigt kommt zwei Kapitel Heilung. Warum? Weil es genau das ist, was du brauchst. Diese bessere Gerechtigkeit, von der Jesus gesprochen hat, du kannst sie nicht selbst produzieren. Du kannst es nicht selber machen. Du kannst es dir nur schenken lassen von diesem Jesus, der will, der reinigen will, der neues Leben geben will. Komm zu ihm. Aber wie gesagt, Jesus hört da nicht auf. Es ist wunderbar, gereinigt zu werden. Aber Jesus will mehr. Er will, dass wir dauerhaft rein sind. Und er sendet uns aus, um Zeugnis zu geben. Er sagt, tu das Gesetz. Nicht aus Pflichtbewusstsein, nicht aus Angst vor Gott, nicht, weil ich versuche, mir dadurch das ewige Leben zu verdienen, sondern als Reaktion auf das, was Gott für mich getan hat. Aus Dankbarkeit für das, was er getan hat. Bring die Gabe da, sagt Jesus. Gebt eure Leiber als ein lebendiges Opfer, sagt Paulus. Und dann wird er dort in Römer 12 sehr konkret, was das heißt, was das ganz praktisch bedeutet, unser Leben als Opfer zu geben. Bring das Opfer da in deinem Leben und gib Zeugnis, dass Heilung möglich ist, dass Reinigung möglich ist und vor allem, dass das Opfer Jesu wirksam ist, dass es unser Leben tatsächlich verändern kann. Gib Zeugnis, sagt Jesus, denn da sind noch andere. Da sind noch andere, die nicht gekommen sind. So wie der Fußballspieler. Er sieht seine Mutter nie wieder. Sie stirbt, noch während er auf der Leprainsel ist. Dreimal versucht er sich das Leben zu nehmen. Aber dann kommt die Wende. Ein alter Mann, selber leprakrank, sitzt an seinem Bett. Und er sagt zu ihm: Zum Sterben hast du später noch Zeit. Probier's mit Leben. Und er fängt an, ihm zu erzählen von dem, was ihm geholfen hat. Von der Hoffnung, die er hat. Von diesem Jesus, dem er begegnet hat, der sein Leben neu gemacht hat. Und der junge Mann fasst neue Hoffnung. Er gewinnt neuen Lebensmut. Er findet Frieden. Er ist immer noch leprakrank. Aber seine Seele ist heil geworden.